Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
Vielleicht sind wir ja alle verrückt, alle, die wir an die Auferstehung des Jesus von Nazareth glauben. Und mehr noch, die wir daran glauben, dass auch wir nach unserem Tod zu einem neuen und ewigen Leben bestimmt sind. Und wenn wir nicht verrückt sind, dann sind wir jedenfalls kühn. Nehmen wir uns also für diese Glaubensexpedition einen Wegbegleiter. Das könnte der heilige Thomas sein, der im heutigen Evangelium eine so wichtige Rolle spielt. Am Abend trafen die Jünger zusammen, heißt es zu Beginn dieser Johannesstelle. Und das ist mehr als eine Zeitangabe. Es war dunkel geworden in den Herzen der Jünger. Der grausame Tod Jesu am Kreuz hat das Licht ihrer Hoffnung ausgeblasen. Jetzt können sie sich nur noch furchtsam und ratlos hinter verschlossenen Türen treffen. Eine sehr menschliche Reaktion, die wir auch aus unserem Leben kennen. Wenn uns ein echter Schicksalsschlag getroffen hat, wenn wir wie betäubt sind von Not und Verzweiflung, wenn gar nichts mehr hilft an gutem Zureden oder versuchten Erklärungen, dann können wir Menschen immerhin noch Gemeinschaft zulassen. Die stumme Solidarität desjenigen, der einfach da ist und die Situation mitträgt und mit aushält. So ähnlich können wir uns die Lage und die Stimmung der Jünger damals vorstellen. Ganz unspektakulär wird dann geschildert, dass Jesus auf einmal bei ihnen, unter ihnen war. Wie das genau geschah, interessiert den Evangelisten nicht. Er berichtet auch nicht von Jubel oder tumultartigen Szenen bei der verzagten Schar, die kaum fassen kann, dass der vermisste und betrauerte Meister wieder bei ihnen ist. Im Gegenteil, eher lahm heißt es, da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Offenbar muss Jesus ein zweites Mal auf seine Anwesenheit hinweisen und seinen Freunden den Frieden wünschen, bis der Groschen fällt. Das ist die sehr zurückgenommene Schilderung eines unglaublichen Geschehens. In der Tat muss sich ja Außerordentliches damals in Jerusalem am dritten Tag nach dem vermeintlichen Ende Jesu abgespielt haben. Etwas, das den demoralisierten Haufen der Jesus-Freunde und Freundinnen völlig verwandelt hat. Ein Stück Pfingsten zu Ostern sozusagen. Der Geist muss doch machtvoll auf sie herabgekommen sein, dass sie sich mit Inbrunst zum Auferstandenen bekannten und bereit waren, unter Einsatz ihres Lebens die Botschaft vom Reich Gottes in die Welt zu tragen. für mich immer noch der überzeugendste Beweis für die Echtheit und Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Bei der ersten Jüngergeneration handelt es sich durchweg um Märtyrer. Das, was sie zu Ostern erlebten, muss so stark gewesen sein, dass alle Depression wie weggeblasen war und ihnen die Kraft zuwuchs, zu Gründern einer Weltreligion zu werden. Aber noch sind wir nicht so weit. In dem verschlossenen Gemach in Jerusalem ging es ganz ruhig zu. Noch musste sich die unglaubliche Gewissheit langsam Bahn brechen. Da kommt nun Thomas ins Spiel. Er ist geradezu das Musterbeispiel für die Wandlung vom Skeptiker zum überzeugten Verkünder der neuen Lehre. Fast schon neuzeitlich war sein Ansatz damals. Er rechnet mit der Möglichkeit einer Täuschung und will erst glauben, wenn er die Wundmale Jesu sehen und berühren kann. Thomas ist gleichsam ein Empiriker. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir im Herzen ähnlich denken und uns wünschen, an seiner Stelle gewesen zu sein. Diesen Wunsch nachzuforschen und zu verstehen, hinter die Dinge zu steigen, sicherzugehen, dass man nicht für dumm verkauft wird, gibt uns der Verstand ein. Gott hat ihn geschaffen, wie wir glauben, und durch Verstand und Bewusstsein den Menschen über das Tier gehoben. So richtig das ist, so wahr ist aber auch, in allen wichtigen Fragen des Lebens kommen wir an einen Punkt, an dem uns die Kraft des Verstandes, die Schärfe des Geistes nicht weiterhelfen. Wenn wir vor so einer Hürde stehen, vor der Frage etwa, ob wir diesen Menschen zu unserem Lebenspartner machen und ihn oder sie heiraten sollen, ob wir wegen jenes beruflichen Angebots unsere Zelte abbrechen und ins Ausland gehen sollen, dann hilft am Ende alles Überlegen und Abwägen nicht. Dann muss ein mutiger Entschluss her, dann muss man sein Herz über die Hürde werfen. Thomas hat sozusagen Glück gehabt. Jesus gewährte ihm, was sein zweifelnder Verstand sich als Lösung des Problems vorgestellt hatte. Viel wichtiger als große Geistesgaben scheint mir die Bitte um einen großen Glauben zu sein. Jesus sagte zu Thomas, nachdem er seinem Wunsch nach empirischer Überprüfung nachgab, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ist Thomas denn wissender geworden, nachdem er die Wunden des Herrn sehen und berühren konnte? Nein, er ist gläubiger geworden. Wir haben nicht das vermeintliche Glück des Thomas, Jesus handgreiflich vor uns zu haben. Wir müssen uns auf unseren Glauben verlassen. Beten wir also um und für diesen Glauben. Er ist letztlich Gnade, Geschenk Gottes. Unsere Aufgabe ist es, offen zu sein, empfänglich für diese Gnade. Dann entzündet Gott das Licht des Glaubens in uns, das im Laufe eines ganzen Lebens zu einer starken Flamme werden kann. Einer Flamme, die hell leuchtet und auch andere zum Glauben führt.
Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.